Hallo und ein frohes, neues, gesundes, erfolgreiches neues Jahr 2018. Das ist der Hörspiel-Podcast der Lauscher Lounge. Hier gibt es jeden Donnerstag kostenlos unsere Hörspielproduktionen. Aber aufgepasst, nach einer gewissen Zeit verschwinden die Folgen auch wieder. Also bleibt dran. Na, wie steht's mit deinen guten Vorsätzen? Mal wieder in die Kirche gehen? Das Auto lieber einmal mehr stehen lassen und den Bus nehmen? Aufhören zu rauchen? Endlich mal wieder eine Zahnreinigung machen? Wohnungsgroßputz? Vielleicht denkst du in einer guten Stunde anders darüber. Es folgt Der Prinzessin von Iva Leon Menger. Ausgezeichnet als bestes Erwachsenenhörspiel 2006. 4 Geschichten über das Leben und das Überleben. Im Beichtstuhl, an der Bushaltestelle, beim Zahnarzt, zu Hause.
Der Prinzessin von Iva Leon Menger. Die roten Opferkerzen in der alten gotischen Kirche flackerten leicht, als der Dekan an ihnen vorbeiging, um seinen letzten Kontrollgang durchzuführen. Es war schon spät. Die Glockenuhr hatte 8-mal geschlagen. Der Dekan verabschiedete die letzten Touristen, die staunend durch das gewaltige Schiff der katholischen Kirche schlenderten. Nur eine alte Frau saß noch auf einer antiken Holzbank und betete zu Jesus, der leidend von seinem Kreuz auf sie hinabsah. Freundlich nickte der Dekan ihr zu. Er kannte die Frau gut. Er hatte ihr schon oft die Beichte abgenommen. Plötzlich hörte der Dekan Schritte aus dem Westflügel. Sein Blick fiel auf den Beichtstuhl. Die Tür zur Kabine wurde geschlossen. Wer um Himmels Willen brauchte zu dieser späten Stunde eine Absolution, wunderte sich der Dekan, öffnete seine Kabine und setzte sich in das dunkle Kämmerchen. Langsam lichtete der Dekan den Sichtschutz und erkannte auf der anderen Seite des Beichtstuhls schemenhaft die Silhouette einer menschlichen Gestalt, die sich in eine dunkle Ecke verdrückt hatte.
Guten Abend.
Vergebens wartete der Dekan auf eine Antwort. Aus der Nachbarkabine schlug ihm eisige Stille entgegen.
Eigentlich ist es schon zu spät, um heute noch zu beichten. Wir schließen gleich.
Guten Abend, Vater.
Was kann ich für dich tun, mein Sohn?
Ich habe gesündigt.
Behutsam näherte sich der Dekan dem Fenster, das zwischen ihm und dem geheimnisvollen Fremden lag, um ihn besser verstehen zu können.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Gott, der unser Herz erleuchtet, schenke dir wahre Erkenntnis deiner Sünden und deiner Barmherzigkeit. Öffne dein Herz, mein Sohn, und beichte.
Vater, ich habe getötet.
Das Mondlicht warf lange Schatten auf eine einsame Bushaltestelle, die mitten in einem verlassenen, düsteren Waldstück stand. Die einzige Lichtquelle war eine verrostete Laterne, die den Unterschlupf in gelbes Licht tauchte. Nervös blickte Fabian mehrmals auf seine Armbanduhr. Die Zeit wollte einfach nicht vergehen. Der Bus kam und kam nicht. Fabian versuchte, sich abzulenken und holte ein Buch aus seinem Rucksack. Er las die gleiche Passage 4-mal hintereinander, aber sein Gehirn wollte die Zeilen einfach nicht verstehen. Er konnte sich nicht konzentrieren. Ängstlich schaute er sich um. Überall nur Bäume und Dunkelheit. Fabian versuchte, sich Mut zu machen. Das nächste Auto, das kommt, das halte ich einfach an. 10 Minuten vergingen und kein Auto weit und breit. Plötzlich hörte er ein lautes Knacken, das aus dem Wald kam. Versteinert starrte Fabian in die Dunkelheit. Da war jemand. Wie aus dem Nichts tauchte eine seltsame Gestalt vor ihm auf. Ein alter Mann im rosa Tüllkleidchen und mit goldenem Krönchen auf dem Kopf. Er war als Prinzessin verkleidet. Der Alte hatte einen pinkfarbenen Stoffbeutel in der Hand und einen gelben Sony Walkman am Gürtelband. Auf seinem fettigen Haar klemmte ein alter Kopfhörer, aus dem leise Musik dudelte. Mit ihren behaarten Händen drückte die Prinzessin ihre Kopfhörer dicht an ihr Ohr, als würde sie dadurch Nachrichten empfangen.
Ja, ich habe guten Kontakt. Ich verstehe alles wunderbar. Das mache ich. Jawohl. Ich werde mich bemühen.
Fabian starrte nervös auf sein Buch. Doch die Prinzessin stellte sich direkt vor ihn und deutete auf den freien Platz neben ihm.
Ist da noch ein Plätzchen für mich frei?
Ja, sicher.
Die Prinzessin legte ihren pinkfarbenen Stoffbeutel ab und ließ sich schwerfällig neben Fabian auf die Bank fallen. Fabian versuchte weiter in seinem Buch zu lesen. Die unheimliche Erscheinung neben ihm ängstigte ihn sehr.
Nein, das kannst du nicht von mir verlangen. Nein, so etwas würde ich niemals tun. Nur wenn du mich lieb bittest. Sag bitte. Gut, wenn du mich so lieb bittest, dann kann ich nicht Nein sagen. Ich mache das aber nur für dich. Over.
Die Prinzessin nahm ihre Hand vom Kopfhörer und legte sie wie ein kleines Schulmädchen auf ihre Beine. Dann starrte sie regungslos in den Wald hinein, bis sie sich plötzlich zu Fabian drehte und ihn eindringlich von oben bis unten musterte.
Wartest du auch auf den Bus?
Was? Ja.
Und wann kommt der Bus?
In 20 Minuten.
Dann haben wir ja noch ein bisschen Zeit.
Die Prinzessin griff wieder an ihren Kopfhörer und drückte ihn fest an ihr Ohr.
Der Bus kommt in 20 Minuten.
Wieder starrte die Prinzessin Fabian mit wirrem Blick an.
Bücher sind gut, um sich die Zeit zu vertreiben, oder?
Ja.
Was liest du denn da, Feines?
Ein Buch, wenn Sie mich nicht dauernd unterbrechen würden.
Irritiert lehnte sich die Prinzessin ein Stück zurück. Dabei fixierte sie Fabian mit ernsten Blicken. Fabian wurde schlagartig bewusst, was er eben gerade ausgesprochen hatte.
Entschuldigung, es war nicht so gemeint. Das Das Buch heißt Hinter der grünen Tür. Es ist eine Liebesgeschichte.
Aha, eine Liebesgeschichte. Schön. Aber ich mag im Moment keine Liebesgeschichten. Da kriegen immer nur die tollen Jungs die tollen Mädchen.
Ah ja?
Hast du ein tolles Mädchen, das irgendwo auf dich wartet?
Nein.
Du könntest aber eins haben, denn du bist ein toller Junge. Du könntest sogar eine Prinzessin haben.
Die Prinzessin griff in ihren großen, pinkfarbenen Seidensack und holte eine Tafel Schokolade heraus. Vorsichtig streifte sie das dünne Aluminiumpapier ab. Dann steckte sie sich die ganze Tafel in den Mund und lutschte die Schokolade am ganzen Stück. Die Prinzessin drehte sich zu Fabian um und hielt ihm die angelutschte Tafel Schokolade hin.
Möchtest du auch ein Stückchen Schokolade?
Nein, vielen Dank.
Nein. Er möchte keine Schokolade haben. Over. Sag mal, darf ich dich fragen, wie du heißt?
Ja.
Und wie heißt du?
Fabian.
Er heißt Fabian. Ja, richtig. Er ist es. Fabian. Und ich bin die Prinzessin.
Die Prinzessin reichte Fabian die Hand zum Handkuss. Fabian überlegte einen kurzen Moment, wie er darauf am besten reagieren sollte. Dann entschied er sich, der Prinzessin einfach die Hand zu geben.
Also Fabian, wie findest du mich? Du musst nicht so lange überlegen. Sag es einfach aus dem Bauch heraus. Deine ehrliche Meinung.
Sie sehen interessant aus.
Vielen Dank, das ist sehr lieb von dir. Und du sagst das auch nicht nur, weil dir eine Prinzessin gegenüber sitzt?
Nein, auf keinen Fall. Sie werden bestimmt noch Ihren Traumprinzen finden.
Meinen Traumprinzen? Den habe ich schon gefunden. Und er hat sogar ein bisschen Ähnlichkeit mit dir. Aber er ist etwas jünger als du. Er ist Cowboy von Beruf.
Aha. Cowboy. Schön.
Ja, Cowboy. Kuhjunge. Ich habe ihn dieses Jahr im Februar kennengelernt.
Das ist wirklich schön.
Willst du wissen, wie? Wie ich ihn kennengelernt habe?
Von mir aus.
Also gut. Aber es muss unser Geheimnis bleiben. Einverstanden?
Wenn Sie es wollen.
Du musst es schwören.
Gut, ich schwöre.
Kann ich ihm vertrauen? Sicher? Okay, over. Du hast Glück. Sie haben ja gesagt. Wo fange ich am besten an? Ach ja. Ja. Es war dieses Jahr im Februar. Es war auf dem großen Tanzball, zu dem ich eingeladen war. Und auch alle anderen waren da. Alle Prinzen, die guten Hexen, die bösen Hexen, viele Clowns, Froschkönige. Und auch dieser süße Cowboy. Er ist mir sofort aufgefallen, denn er war ohne Begleitung da. Da hat er ganz alleine an der Bar gestanden und hat eine Fanta getrunken. Mit seinen süßen kleinen Lippen. Erst habe ich ihn nur beobachtet. Er sah ganz traurig aus. Und ich wollte ihn doch so gerne trösten. Dann habe ich all meinen Mut zusammengenommen und habe ihn angesprochen. Und da hat er sich gefreut. Wir haben uns lange unterhalten darüber, ob er schon immer Cowboy werden wollte und warum er ganz alleine da ist. Ach, wir haben uns toll verstanden. bis diese alte Hexe gekommen ist und den Cowboy gefragt hat, ob alles in Ordnung sei, ob er Hilfe bräuchte. Was für eine Frage! Ich war doch da! Gott sei Dank hat mein kleiner Cowboy-Freund sofort gesagt, dass alles in Ordnung ist. Daraufhin ist die alte Hexe murrend wieder weggegangen. Ich hatte ihn vor ihr beschützt. Das hättest du auch gemacht, oder?
Ja, klar, natürlich. Fabian rieb sich nervös die Finger.
Siehst du, du hättest es auch so gemacht. Wir standen also beide an der Bar. Und ich habe meinen kleinen Cowboy noch auf eine Fanta eingeladen. Sie hat ihm so gut geschmeckt, die Fanta. Und wir haben uns toll unterhalten. Wirklich. Doch diese alte Hexe hat uns dauernd beobachtet. Da habe ich meinen neuen Freund gefragt, ob er mit mir rausgehen würde, damit uns niemand mehr stört. Ich habe ihm gesagt, dass draußen mein Pferd stehen würde. Ob er auch eins hätte, weil er wie ein Cowboy ist. Er war traurig und hat gesagt, dass er in Wirklichkeit gar kein richtiger Cowboy sei und dass er auch kein Pferd hätte. Seine Eltern würden das nicht erlauben. Da habe ich gesagt, das geht doch nicht, ein Cowboy ohne Pferd. Ich schenke dir meins. In meinem Königreich habe ich so viele Pferde, da kann ruhig eins fehlen. Oh, da haben seine Augen geleuchtet. Und ich war glücklich. Wir sind dann heimlich nach draußen gegangen, ohne dass es die böse Hexe gesehen hat. Die haben wir ganz schön reingelegt. Ja, als wir dann draußen waren, hat er mich gefragt, wo mein Pferd stehen würde. Ich habe ihm erklärt, dass ich es im Wald verstecken musste, sonst würde es ja jemand klauen. Also sind wir dann tief in den Wald gelaufen. Dabei mussten wir aber schleichen, damit uns niemand dabei beobachtet. Sonst wüssten die ja alle, wo mein Pferdchen angeleint war. Und mein tapferer Cowboy hat sich so gut dabei versteckt. Wir sind immer weiter in den Wald gelaufen. Doch irgendwann war er müde. Und tja, dann wurde er plötzlich wehleidig. Er wollte wieder nach Hause, zu Mami und Papi. Er will mein Pferd nicht mehr sehen. Da habe ich ihm ein Geheimnis verraten.
Vorsichtig beugte sich die Prinzessin zu Fabian hinüber.
Ich habe ihm erklärt, dass ich ein Zauberpferd hätte, das man jederzeit rufen könnte, wenn man die richtige Zauberflöte dazu hätte. Und ich hätte sie, weil ich ja die Prinzessin bin. Der kleine Cowboy wollte unbedingt die Flöte haben. Na gut, habe ich gesagt, du musst sie suchen. Ich habe sie irgendwo an meinem Körper versteckt. Dann hat er angefangen, mich abzutasten nach der Flöte. Und das hat vielleicht gekitzelt.
Fabian steckte sich nervös seine verschwitzten Hände zwischen die Beine und musste sich leicht krümmen.
Er hat überall gesucht, aber er hat sie nicht gefunden. Dann habe ich ihm gesagt, dass es ja klar ist, dass ich sie nicht habe, denn ich hatte ihm das Pferdchen ja schon geschenkt. Also musste er die Zauberflöte haben. Er hat in seinen Taschen gesucht und gesucht. Dann habe ich ihm dabei geholfen. Wir haben überall gesucht. Ich habe gesagt, dass er sich am besten auszieht, damit wir besser suchen können. Und dann habe ich ihn ausgezogen bis auf die Unterhose. Und da hatten wir noch nicht geschaut. Aber er wollte nicht, dass ich in seinem Höschen nachschaue. Er wollte lieber nach Hause. Aber das geht doch nicht. Er hatte ja noch meine Zauberflöte. Ich wollte ihn durchsuchen, aber er hat geschrien. Aber er darf doch nicht schreien. Schrei nicht, habe ich gerufen. Nicht schreien. Schrei nicht, kleiner Cowboy. Niemand darf uns hören. Nicht schreien.
Fabian hielt sich seine Hände an die Ohren und drückte sie so fest er nur konnte an seinen Kopf.
Hör auf, hör auf! Ich will das nicht hören! Hör auf, bitte! Ich will das nicht hören! Du darfst nicht schreien! Hör auf, sonst hört uns jemand! Hör auf zu schreien! Sei still! Sei verdammt nochmal still! Niemand darf uns hören! Wenn uns deine Eltern hören, Prinzessin! Komm, hier ist noch etwas Schokolade. Ja, so ist es gut. Schokolade, ja.
Die Prinzessin blickte von Fabians fratzenartig verzerrtem Gesicht auf seine Hose. Fabians Hose war feucht im Schritt.
Du bist so hübsch, aber nicht, wenn du so schreist.
Die Prinzessin hat ihren Prinzen gefunden. Over. Schau mal. Der Bus kommt.
Was?
Plötzlich hielt ein Bus an der Haltestelle. Drei Polizeibeamte sprangen aus dem Wagen und rannten auf Fabian zu, der sich im Wahn immer noch die Ohren zuhielt. Die Polizisten drückten ihn an die Wand, legten ihm Handschellen an und schleppten ihn in den Einsatzwagen. Einer der Polizisten ging auf die Prinzessin zu.
Oh, Mann, siehst du scheiße aus.
Verpiss dich.
Ist ja gut. Darf ich Sie zu einem Bier einladen, Prinzessin?
Hey, das war nicht lustig, du.
Ja.
Habt ihr alles drauf?
Ja, alles perfekt, Ton und Bild. Ich wusste gar nicht, dass du so ein schauspielerisches Talent hast.
Komm, geh weg. Ich bin ja froh, dass wir dieses Arschloch endlich überführen konnten. Das war ein ganz schöner Brocken.
Mhm.
Wer sagt eigentlich den Eltern von dem Mädchen Bescheid?
Das hat Kollege Spiel schon erledigt.
Der Christian?
Mhm.
Na gut. Dann können wir den Fall ja endlich abschließen.
Ja, wenn ihn das Gericht nicht wieder nach 3 Jahren rauslässt. Wegen guter Führung.
Komm, verschumm mich jetzt mit dem Scheiß. Wir haben die letzte Möglichkeit genutzt, die wir noch hatten. Und sie hat funktioniert. Mit viel Glück. Und jetzt will ich nur noch nach Hause.
Alles klar, schlaf dich schön aus. Wir sehen uns dann morgen auf dem Revier. Ach, Kollege, aber eins würde mich doch noch interessieren.
Darf ich mir das Kostüm zum Fasching ausleihen?
Ja.
Die Zahnarztpraxis war menschenleer, als Timo sie betrat.
Hallo?
Timo schaute auf den Computer, der verlassen hinter dem Tresen stand. Der Bildschirm zeigte eine offene Krankenakte.
Hallo, Dr. Ripp? Hallo?
Timo schaute auf seine Uhr. 18.15 Uhr. Plötzlich öffnete sich eine Tür und ein schlanker Mann mit Vollbart betrat den Raum. Timo starrte entsetzt auf den weißen Kittel, den der Mann trug. Er war blutverschmiert.
Keine Angst. Das war nur ein kleiner Weisheitszahn, der nicht raus wollte. Was kann ich für Sie tun?
Ich habe einen Termin mit Dr. Ripp um 6 Uhr.
Jetzt ist es 6:15.
Ja, tut mir leid, die Bahn hatte Verspätung. Soll ich lieber morgen wiederkommen oder so?
Da muss ich mal in den Computer gucken. Einen Moment bitte.
Okay. Ist eigentlich Herr Dr. Ripp da?
Nein, ich bin seine Vertretung für diese Woche. Mein Name ist Schneider. Er hat Urlaub.
Ach so.
Also morgen sieht es schlecht aus. Was muss denn gemacht werden?
Eigentlich ist nichts los, sondern nur eine Routineuntersuchung.
Eine Routineuntersuchung? Tja, die können wir auch jetzt noch machen. Ich muss nur noch kurz was aufräumen. Ich komme gleich wieder. Setzen Sie sich doch bitte. Ach, könnten Sie vielleicht noch die Eingangstür abschließen, damit keiner mehr reinkommt? Der Schlüssel steckt. Danke.
Timo starrte auf die silbernen Instrumente, die vor ihm auf dem Tisch lagen. Der Zahnarztsessel, den Dr. Schneider per Knopfdruck nach hinten fahren ließ, war weich und bequem.
Na, dann sagen Sie doch mal A.
Ah.
Oh, und Sie sind sicher, dass Sie nur zur Routineuntersuchung kommen?
Ja.
Naja, weil das hier leider ganz schlecht aussieht.
Was denn?
Ihr hinterer Backenzahn. Den müssen wir sehr wahrscheinlich ziehen.
Dr. Schneider griff zu einem feinen Zahninstrument und stach mehrmals kurz auf Timos Zahn ein.
Ah, au.
Ja, der muss auf jeden Fall raus. Da liegen die Nerven frei. Am besten, wir ziehen ihn jetzt gleich, dann haben Sie es hinter sich. Das ist schnell gemacht.
Ach, tut das weh?
Wenn ich Ihnen eine Spritze gebe, dann nicht.
Boah, ich hab so ein bisschen Panik vor Spritzen.
Ach, das ist nur ein kleiner Piekser. Sie kriegen danach auch ein schönes Spielzeug und eine Tapferkeitsurkunde zur Belohnung.
Geht das auch ohne Spritze?
Sie wollen den Schmerz ganz bewusst ertragen? Sehr mutig.
Naja, eigentlich will ich gar keine Schmerzen haben. Kann man das nicht mit Laser oder so machen?
Den Zahn herauslasern? Nein, das geht leider noch nicht. Im Notfall könnte ich Ihnen aber auch noch etwas anderes anbieten.
Und tut das weh?
Nein, damit nicht. Hatten Sie irgendwann schon mal einen Tauchunfall?
Ein Tauchunfall?
Mhm.
Nö, wieso?
Gut, nehmen Sie zurzeit starke Medikamente?
Nö, eigentlich auch nicht.
Mhm. Und Drogen?
Also im letzten Monat vielleicht einmal oder so.
So. Harte Drogen?
Nein, nein, auf keinen Fall.
Also Haschisch?
Ja, auch.
Mhm.
Also, ja, ein paar Mal oder so.
Na okay, gut, gut, gut. Und schwanger sind Sie ja auch nicht. Dann ist das kein Problem.
Was haben Sie denn vor?
Haben Sie schon mal was von Gas gehört?
Wie Gas? Lachgas?
Ja, Lachgas. Aha. Benutzen wir eigentlich nur ganz selten, aber wenn Sie wollen, dann könnte ich mal eine Ausnahme machen. Denn damit spüren Sie garantiert gar nichts mehr.
Echt?
Mhm.
Und wieso benutzt man das nur so selten? Kriegt man davon Krebs oder was?
Nein. Also Nachwirkungen sind nicht bekannt.
Okay. Und man hat dann wirklich keine Schmerzen?
Nein, Sie werden keine Schmerzen spüren. Das ist wie eine örtliche Betäubung.
Okay. Boah, dann brüll ich das, ne? Lachgas klingt ja irgendwie cool.
Sind Sie sich da ganz sicher? Ich muss das fragen.
Ja, auf jeden Fall.
Gut.
Wollen Sie damit vorher noch ein paar Luftballons aufblasen, oder wie? Und Sie sind sich auch ganz sicher, dass da kein Gift drin ist, ja?
Mhm.
Schon der Gedanke an Lachgas bringt mich zum Lachen.
Das ist nicht das Lachgas. Das ist die Erleichterung. Weil Sie wissen, dass Sie gleich keine Schmerzen mehr haben werden.
Meinen Sie wirklich?
So, sind Sie bereit?
Ja, allzeit bereit.
Okay. Gut. Hören Sie jetzt gut zu. Ich will, dass Sie jetzt tief einatmen und tief wieder ausatmen.
Mhm.
Tief einatmen und wieder ausatmen, bis ich Stopp sage.
Alles klar.
Tief einatmen und wieder ausatmen. Bis ich Stopp sage. Verstanden? Ja, so ist schön. Mhm. Ja, gut so.
Schmeckt irgendwie süßlich, das Zeug.
Nicht reden, tief einatmen.
Ich merke noch gar nichts.
Einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen. Und noch ein letztes Mal, tief einatmen und ausatmen. Ja, so ist gut. Und danke, stopp, stopp, das war's. Gut, dann können wir ja jetzt anfangen.
Kann ich das wieder abnehmen?
Einen Moment, das mache ich schon.
Dr. Schneider? Ich merke doch gar nichts. Das hat noch nicht gereicht. Das Lachgas wirkt noch gar nicht.
Wie, Sie spüren noch nichts?
Noch gar nichts. Ich kann alles noch fühlen, meine Zähne, so wie immer. Ist alles ganz normal.
Das ist schön.
Wieso ist das schön? Ich brauche wahrscheinlich eine höhere Dosis. Okay, bitte geben Sie mir noch ein bisschen mehr, okay?
Nein, das brauchen Sie nicht.
Doch, doch, auf jeden Fall. Wirklich.
Also ich denke nicht, dass Sie noch mehr brauchen. Das ist schon alles richtig.
Wie kommen Sie denn darauf?
Naja, weil es gar kein Lachgas war.
Was?
Weil es gar kein Lachgas war. Versuchen Sie sich doch mal zu bewegen.
Was ist hier los?
Sie sehen, die Dosis war doch richtig.
Herr Dr. Schneider, was war das für ein Gas? Wieso kann ich mich nicht bewegen?
Vielleicht können Sie sich deswegen nicht bewegen, weil ich gar nicht Dr. Schneider bin.
Was?
Oder vielleicht, weil ich gar kein Zahnarzt bin. Aber um dich zu beruhigen, ich wollte schon immer Zahnarzt werden. So, was haben wir denn hier? Ich habe keine Ahnung, wie das Ding heißt, aber ich glaube, das ist auch gar nicht so wichtig. Hauptsache, es ist schön scharf. So, und jetzt nicht hastig bewegen. Ach so, ja, das habe ich ganz vergessen, das kannst du ja sowieso nicht. So, jetzt nicht reden oder schreien, sonst schneidest du dich mit der Zunge an dem scharfen Messerchen.
Ein scharfes Skalpell wanderte durch Timos Mund, während Dr. Schneider mit seiner linken Hand auf dem Instrumententisch etwas suchte.
Oh, was haben wir denn hier? Eine schöne Mundklammer. Oh, das ist ja praktisch. Dann kannst du besser deinen Mund halten. Oh Gott, ich bin ja so ein Witzbold. Dann kannst du besser deinen Mund halten. Das ist wirklich witzig. Also manchmal habe ich so gute Ideen und ist ja auch wichtig, um die Patienten zufriedenzustellen. Gute Laune ist immer wichtig. Das ist Service.
Oh. Timos Lippe wurde durch einen schnellen Riss mit dem Skalpell in zwei Fleischfetzen geteilt. Blut sprudelte aus der klaffenden Wunde.
Oh mein Gott, wie unaufmerksam von mir. Warte, wo ist denn die Watte? Und wo ist jetzt schon wieder die Mundklammer? Ah, da! Als hätte ich es studiert.
Dr. Schneider drehte sich um und sprach plötzlich zu einer unsichtbaren Person. Mit wirrem Blick starrte er in den leeren Raum.
Fräulein Krüger, könnten Sie mir bitte die Zange geben? Nein, die Zange. Der junge Mann hat einen bösen Zahn, der raus muss. Vielen Dank, Frau Krüger. Aus Ihnen wird bestimmt eine gute Zahnarzthelferin. Ach, ich sage dir, heutzutage geht nichts über gutes Personal. Tut es noch weh? Die Lippe? Nein? Ach, das freut mich. Ach, ich bin ja so ein guter Arzt. Okay, ich bin nur die Vertretung, aber der liebe Herr Dr. Ripp, der kann ja mal wieder nicht. Der ist ja verhindert, macht eine schöne lange Reise. Er hätte auch nicht so grob zu mir sein müssen. Ich habe ihn gewarnt. Ich habe gesagt, so unter Kollegen soll er doch bitte etwas vorsichtiger sein. Aber nein, da tut er mir weh. Da zieht der feine Herr Dr. Ripp mir den Zahn ohne Betäubung. Weißt du eigentlich, wie weh das tut? Naja, du wirst es ja gleich wissen. Oh, du kannst echt froh sein, dass du mich als Vertretungsarzt hast. Ich habe so viele Bücher über Karius und Bactus gelesen. Kennst du die beiden Halunken? Die wohnen bei dir im Mund. Und soll ich dir mal zeigen, wo? Na, wo sind sie denn? Ach, immer wenn man sie sucht. Ah, hier. Hier. Mit Kirschgeschmack.
Dr. Schneider drückte eine kleine rote Tablette aus einer Blisterpackung heraus und steckte sie Timo tief in den Mund.
Ach, du sollst die Dinger nicht essen, sondern lutschen.
Timo konnte kaum noch atmen. Die kleine Tablette, die ihm Dr. Schneider in den Mund gesteckt hatte, klebte an seinem Zäpfchen und wollte sich nicht mehr davon lösen.
Gut. Wenn du nicht wissen willst, wo Karius und Paktus wohnen, dann muss ich es dir eben zeigen. Ja, ich habe es gewusst. Du hast viel Besuch, sehr viel Besuch. Die wohnen überall. Das gibt's doch gar nicht. Hallo? Ihr da drin? Ihr dürft hier nicht wohnen. Ich gebe euch 30 Sekunden Zeit, da rauszukommen. Sonst muss ich euch holen. Die Zeit läuft. Ab jetzt. Weißt du, warum ich so gute Zähne habe? Weil ich einen so guten Zahnarzt habe. Mich. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ich komme! Da bin ich aber mal gespannt.
Timo röchelte vor Angst. Dr. Schneider nahm die große Zange in die Hand. Er steckte sie Timo tief in den Mund und umklammerte damit einen Zahn und zog daran und rüttelte. Timo versuchte zu schreien. Die Schmerzen waren unerträglich. Immer fester krallte sich Dr. Schneider an Timos Backenzahn. Schmerzverzerrt riss der junge Mann die Augen auf. Ein tiefes Knacken wie frisches Holz durchstach Timos Ohren. Timos blutiger Backenzahn fiel samt Wurzel in eine Metallschüssel.
Ja. Nummer 1. Und weiter geht's.
Timo öffnete die Augen. Die Klammer war aus seinem blutigen Mund entfernt. Auch Dr. Schneider war wie vom Erdboden verschluckt. Timo schaute in die Metallschüssel vor ihm. Mit Entsetzen sah er mehr als 20 Zähne darin liegen. Seine Zähne. Timo wankte auf den Spiegel zu, der an der Wand hing. Langsam öffnete er seinen blutverschmierten Mund. Timo starrte in das schwarze Loch, das ihm aus seinem Gesicht entgegensprang. Er hatte keinen einzigen Zahn mehr im Mund. Von seinen weißen Prachtstücken waren nur noch dunkelrote Löcher im Zahnfleisch übrig. Schnell lief Timo in das Wartezimmer, griff sich den Telefonhörer und wählte die dreistellige Nummer der Polizei.
Polizei, guten Abend. Hallo? Polizei. Wer spricht da? Hallo, ich kann Sie nicht verstehen. Können Sie bitte deutlicher sprechen? Ich kann Sie nicht verstehen. Brauchen Sie Hilfe? Hallo, geht es Ihnen gut?
Timo versuchte zu sprechen, doch er konnte nur gurgeln. Das viele Blut, das aus seinem Mund lief, ließ ihn keinen verständlichen Laut herausbringen.
Hallo? Ich kann Sie nicht verstehen. Geht es Ihnen gut? Einen Moment, warten Sie. Ich nehme Ihnen die Watte aus dem Mund.
So, ist alles in Ordnung?
Timo schaute entsetzt in das fragende Gesicht von Dr. Schneider. Verwirrt blickte er sich um. Er lag im Zahnarztsessel und vor ihm stand lächelnd Dr. Schneider. Benommen griff sich Timo an den Mund. Alle seine Zähne waren wieder an Ort und Stelle. Erleichtert lehnte sich Timo zurück.
Naja, das ist noch alles taub da in Ihrem Mund. In circa 2 Stunden ist das aber alles abgeklungen. Sie sollten trotzdem vorsichtig sein bei der Rückfahrt. Bei manchen Patienten wirkt das Lachgas etwas länger und ganz selten kann es auch zu leichten Halluzinationen führen. Aber keine Angst, das kommt meistens nur bei älteren Menschen vor. Haben Sie sonst noch irgendwelche Fragen?
Leichte Halluzination? Leichte Halluzination? Du. Hey, mich würde echt mal interessieren, warum das scheiß Lachgas heißt. Mir war nicht eine Sekunde zum Lachen zumute. Fuck. Scheiße, Mann. Oh. Und nächstes Mal nehme ich auf jeden Fall die Spritze. Oh.
Heikes Umzugskisten standen mitten im Raum der kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung. Fröhlich lief die junge Frau im Bademantel durch ihr neues Zuhause, das bis jetzt noch spärlich eingerichtet war. Nur mit einer Couch, einem Couchtisch und ein paar Stühlen. Aus der Nachbarwohnung konnte man das laute Dröhnen eines Fernsehers hören. Heikes neue Vermieterin, Frau Schuster, war nicht nur alt, sondern auch sehr schwerhörig. Heike versuchte, den Klingelton in ihrer Wohnung zu orten. Das Klingeln des Handys musste aus ihrer Handtasche kommen. Aber wo war das verdammte Ding? Endlich hatte Heike ihr Handy gefunden. Sie schaute auf das Display. Unbekannter Teilnehmer.
Ja? Hallo? Hallo? Ach, Tina, du blöde Kuh. Ich hab schon gedacht, dass das wieder dieses kranke Arschloch ist. Nein, ich hab deine Nummer nicht gesehen. Nein, ist ja auch egal. Was ist denn? Danke. Ja, du kannst gerne vorbeikommen, aber nicht mehr heute Abend. Ich will früh ins Bett. Außerdem sieht's hier noch super chaotisch aus. Na klar mache ich das selbst. Die paar Lampen. Ach Quatsch, da kann nichts passieren, du Schisser. Ja, morgen muss ich jobben. Bis 19 Uhr. Nee, Festnetz habe ich noch keins. Ja. Ja, ich krieg eine Geheimnummer. Die gebe ich dir dann. Du musst bei Frau Schuster klingeln. Ich habe noch kein Klingelschild. Die lässt dich dann rein. Ja, bei Schuster. Und wenn die es nicht hört, die ist schon älter, dann ruf mich einfach auf dem Handy nochmal an, ja? Okay. Ja, ich pass auf mich auf. Du auch. Alles klar, bis morgen.
Heike legte ihr Handy auf die Couch und verschwand im Badezimmer. Dort machte sie das kleine Radio an. Heike zuckte zusammen, denn die neue Klingel hatte sie noch nicht so oft gehört. Langsam ging sie in den Flur und schaute durch den Spion. Vor ihrer Tür stand ein Mann in einem karierten Hemd, einem blauen Overall und einer grauen Jacke. Er hielt einen massiven Werkzeugkasten in der Hand. Heike hängte die Kette vor die Tür und öffnete sie dann vorsichtig.
Ja?
Guten Abend. Ich wollte Ihre Tür machen.
Meine Tür?
Ja. Die Frau Schuster von nebenan hat mir gesagt, dass Sie ein neues Schloss brauchen. Ich bin der Hausmeister hier.
Ach. Dann sind Sie der Herr Helm?
Jawohl. Wolfgang. Wolfgang Helm. Steht zu Diensten.
Ja, schön. Hallo. Aber ich brauche kein neues Schloss.
Keine Angst, ich weiß Bescheid.
Wie, Sie wissen Bescheid?
Ich kann auch morgen früh wiederkommen, wenn Ihnen das recht ist.
Was meinen Sie mit Sie wissen Bescheid?
Na, dass Sie angeblich von einem Irren verfolgt werden.
Ich weiß nicht, was Sie meinen.
Die Frau Schuster hat es mir erzählt, dass Sie sich eine neue Wohnung gesucht haben, weil Sie von einem Typen verfolgt werden, der Sie wohl abgöttisch liebt.
Habe ich ihr das erzählt?
Sollte ich mir so eine Geschichte ausdenken? Die Frau Schuster hat zu mir gesagt, dass hier in dieser Wohnung ein neues Sicherheitsschloss eingebaut werden soll. Zur Sicherheit, weil die Mieterin von so einem Irren verfolgt wird. Sie sind doch die Frau...
Da steht noch kein Name dran.
Frau Geißler, oder?
Ja.
Hören Sie, mir ist es egal, ob Sie ein neues Sicherheitsschloss bekommen oder nicht. Aber Ihnen sollte das, glaube ich, nicht egal sein. Das Schloss ist ruckzuck eingebaut. Sehen Sie, Frau Geißler, ich habe alle Schlüssel zu jeder Wohnung, auch zu Ihrer. Wenn ich also zu Ihnen da rein wollte, dann käme ich da auch rein. Sie müssen keine Angst haben. Ich baue Ihnen ein neues Sicherheitsschloss ein, damit eben kein Fremder mehr reinkommt, ja? Vertrauen Sie mir. Das Schloss wird doch jetzt schon eingebaut.
Wie lange brauchen Sie dafür?
5 bis 10 Minuten.
Eigentlich wollte ich jetzt in die Wanne gehen.
Also ich kann auch morgen wiederkommen, wenn es Ihnen jetzt nicht passt. Aber es ist zu Ihrer Sicherheit.
Heike überlegte kurz. Dann nahm sie die Kette von der Tür und öffnete sie.
Okay, also gut, kommen Sie rein.
Lächelnd betrat der Hausmeister Heikes Wohnung. Er bemühte sich, mit dem Rücken zur Wand zu laufen, damit Heike nicht das große Loch auf der Rückseite des grauen Mantels sah. Um den Riss herum schimmerte ein großer, dunkelroter Blutfleck.
Danke, ich beeile mich auch.
Wollen Sie einen Kaffee?
Nein, nein, vielen Dank. Machen Sie ruhig Ihre Erledigungen fertig.
Okay.
Heike schlenderte barfuß durch den Flur zurück ins Badezimmer. Dort stellte sie das Badewasser an und setzte sich wartend auf den geschlossenen Toilettendeckel. Ihr Blick schweifte auf die Badezimmertür. Der Schlüssel zum Bad steckte von außen. Schnell griff Heike zum Schlüssel, steckte ihn von innen in die Tür und testete das Schloss. Es funktionierte. Der Bolzen rastete im Türrahmen ein. Heike setzte sich wieder auf den Toilettendeckel und wartete. Die Badewanne war voll. Heike drehte das Wasser ab und gab 3 Badekugeln in die Wanne. Sie stellte sich vor den Spiegel und betrachtete sich. Die letzten Wochen hatten auch körperlich ihre Spuren hinterlassen. Plötzlich merkte Heike, dass das Hämmern auf dem Flur aufgehört hatte. Sie stellte das Radio ab, um sicher zu gehen. Die Geräusche aus ihrem Flur waren verstummt. Heike lauschte an der Tür und öffnete sie dann vorsichtig, um zu sehen, was los war.
Hallo? Herr Helm?
Langsam betrat Heike ihr Wohnzimmer. Sie schlich durch den Raum und schaute in den Flur. Niemand da. Nervös blickte sich Heike um.
Jetzt könnten Sie mir einen Kaffee anbieten.
Lächelnd erschien der Hausmeister im Türrahmen ihrer Küche.
Eigentlich wollte ich jetzt in die Wanne gehen. Ich muss morgen früh raus.
Ich auch. In diesem Haus fehlt viel an. Nur ein kleiner Kaffee?
Ich will nicht unhöflich sein, aber eigentlich würde ich mich jetzt gerne fertig machen.
Das ist doch kein Problem. Dann machen Sie sich doch in aller Ruhe fertig und ich setze schon mal einen schönen Kaffee für uns auf.
Ich will aber jetzt keinen Kaffee trinken und außerdem bin ich sehr müde.
Das verstehe ich nicht. Vor 10 Minuten haben Sie mir einen Kaffee angeboten und jetzt wollen Sie mir keinen mehr geben?
So habe ich das nicht gemeint. Wir können das Kaffee trinken, ja, verschieben. Wir werden uns in diesem Haus ja sicherlich noch öfters über den Weg laufen, oder?
Nennen Sie das Gastfreundschaft? Ich habe gerade für Sie hart geschuftet. Und Sie verwehren mir einen kleinen Kaffee? Ich will ja nicht, dass Sie für mich ein 3-Gänge-Menü kochen.
Könnten Sie jetzt bitte gehen?
Wie gehen?
Na gehen. Könnten Sie bitte meine Wohnung verlassen?
Ihre Wohnung?
Ja, meine Wohnung.
Und wohin soll ich gehen?
Nach Hause.
Ja, dann muss ich wohl hier bleiben.
Was?
Na, ich wohne hier.
Hier? In dieser Wohnung?
Ja, in dieser Wohnung. Oder haben Sie einen Schlüssel für diese Wohnung? Ich glaube nicht.
Der Hausmeister zog einen Schlüssel aus seiner Hosentasche und präsentierte ihn Heike stolz.
Für diese Wohnung gibt es jetzt nur noch einen Schlüssel. Und den habe ich. Aber natürlich dürfen Sie hier mit mir wohnen.
Also ich weiß nicht, was das soll. Ob Sie mir jetzt Angst machen wollen. Aber ich bitte Sie jetzt zum allerletzten Mal, dass Sie mir den Schlüssel geben und dann bitte gehen. Oder ich rufe die Polizei.
Ich hätte nicht gedacht, dass wir so früh unseren ersten Ehekrach bekommen.
Rufen Sie doch die Polizei.
Der Hausmeister warf Heike ein paar zerstörte Elektronikteile vor die Füße. Ihr Handy lag wie ein Puzzle in 1000 Stücken auf dem Boden verteilt. Heike rannte zur Wohnungstür, um zu flüchten. Doch die Tür war abgeschlossen. Verzweifelt rüttelte Heike an der Türklinke. Sie war in ihrer eigenen Wohnung gefangen.
Hilfe! Hilfe, verdammt! Hört mich jemand? Hilfe, Frau Schuster, Hilfe!
Sie brauchen nicht so laut zu schreien, es hört Sie sowieso niemand.
Der Hausmeister hatte es sich auf ihrer Couch bequem gemacht und lächelte zufrieden. Heike rannte an ihm vorbei und hämmerte auf die Zimmerwand ein, hinter der die dröhnenden Fernsehgeräusche zu hören waren.
Hilfe, Frau Schuster! Hören Sie mich!
Doch plötzlich wurde der Fernseher in der Nachbarwohnung noch lauter gedreht.
Frau Schuster!
Jetzt beruhigen Sie sich doch. Die alte Frau ist schwerhörig, das wissen Sie doch.
Frau Schuster, helfen Sie mir!
Wenn Sie sich jetzt nicht endlich beruhigen, dann kriegen Sie den Schlüssel nie von mir. Ich krieg noch Kopfschmerzen bei dem ganzen Lärm. Wenn Sie so einen Lärm machen, dann kann die Frau Schuster ihre Lieblingssendung nicht sehen.
Frau Schuster!
Der Hausmeister saß immer noch seelenruhig auf ihrer Couch. Schnell flüchtete Heike in ihr Badezimmer und schloss die Tür von innen ab. Erschöpft setzte sie sich auf den Klodeckel und starrte auf die Tür. Plötzlich hörte sie Schritte. Der Hausmeister hatte sich von der Couch in Richtung Bad in Bewegung gesetzt und ließ sich schwerfällig vor der Badezimmertür nieder. Er lehnte sich mit dem Rücken dagegen und streckte die Beine aus.
Das ist aber nicht nett. Das ist der einzige Ort, für den ich keinen Schlüssel habe. Und ich möchte auch nicht unsere schöne Tür kaputt machen. Ich habe gedacht, dass Sie sich freuen würden, mich zu sehen. Okay, Sie wussten ja nicht, wie ich aussehe, aber an meine Stimme müssen Sie sich doch noch erinnern, oder?
Fräulein Heike, ich liebe Sie. Bitte legen Sie nicht auf.
Heike zuckte nervös zusammen und kauerte sich eng an die Badezimmerwand. Verängstigt schaute sie sich um. Der Hausmeister zog einen zusammengefalteten Zettel aus seiner Tasche hervor.
Sie glauben gar nicht, wie lange ich mich schon auf diesen Tag gefreut habe. Ich verehre Sie so unglaublich. Sie sind die schönste Frau, die ich jemals gesehen habe. Es macht mich nur etwas traurig, dass Sie Angst vor mir haben. Sie müssen keine Angst haben. Ich will nur Ihre Liebe. Als Beweis dafür habe ich auch ein Gedicht für Sie geschrieben. Ich wollte es Ihnen nicht schicken, weil ich dachte, Sie würden es bestimmt nicht lesen. Deshalb bin ich vorbeigekommen, um Ihnen persönlich meine Liebe zu gestehen. Und Jetzt sitzen Sie hinter dieser Tür.
Hören Sie mich auch gut?
Okay. Hallo? Fräulein Heike, können Sie mich hören? Hallo?
Ja.
Ich kann Sie nicht verstehen. Sie müssen lauter reden.
Ja, verdammt!
Schön. Dann lese ich Ihnen jetzt mein kleines Gedicht vor. Hören Sie gut zu. Es heißt... Kleine Heike, wo bist du? Kleine Heike, wo bist du? Deine Augen, dein Mund, dein Körper lassen mich nicht in Ruhe.
Nicht im Schlaf und nicht am Tage. Meine Liebe zu dir ist fest, deine ist noch vage.
Du musst dich entscheiden, ohne dich muss ich weinen. Ich will dich mit Haut und Haar, 24 Stunden, das ganze Jahr. Deshalb frage ich dich, willst du meine Frau jetzt werden oder lieber mit mir sterben? Kleine Heike, was meinst du? Deine Entscheidung lässt mir keine Ruhe.
Heike kaute ängstlich auf ihren Fingernägeln herum.
Haben Sie mich gut verstanden, Fräulein Heike?
Ja, ich habe Sie verstanden.
Haben Sie auch den Inhalt verstanden?
Ja. Das war ein sehr schönes Gedicht.
Vielen Dank. Ich bin auch ganz stolz darauf. Ich habe noch nie ein so
schönes Gedicht geschrieben.
Heike schaute sich verängstigt im Badezimmer um. Ihr Blick blieb auf der gefüllten Badewanne hängen.
Wir haben ja immer nur telefoniert. Deshalb macht es mich auch so glücklich, dass wir uns heute zum ersten Mal gegenüberstehen. Wie gefalle ich Ihnen denn?
Vorsichtig stellte Heike ihre Beine auf den Boden und schlich leise zur Tür. Unter dem Türspalt konnte sie den Schatten des Hausmeisters sehen, der sich an ihre Tür lehnte.
Sie sehen nett aus.
Nur nett? Das liegt wahrscheinlich an meiner Arbeitskleidung. Sie sollten mich mal im Anzug sehen. Ich weiß nicht, ob Sie es gemerkt haben, aber in dem Gedicht habe ich Sie auch etwas gefragt.
Heike setzte sich auf den Badewannenrand und griff nach zwei großen Handtüchern, die neben der Wanne lagen.
Ja, natürlich. Das ist mir sofort aufgefallen.
Ich habe Sie gefragt, ob Sie meine Frau werden wollen.
Ja, das habe ich genau verstanden.
Spannen Sie mich bitte nicht so lange auf die Folter. Mein Herz ist schon ganz schwer. Bitte. Was ist Ihre Antwort?
Sie müssen sich keine Sorgen machen. Sie gefallen mir. Wirklich. Auch in Ihren Arbeitsklamotten. Aber dass wir gleich heiraten. Bitte geben Sie mir einen kurzen Moment Bedenkzeit, ja? Also, wenn ich aus dem Bad komme, dann sage ich Ihnen meine Entscheidung. Einverstanden?
Oh, bitte. Und überlegen Sie es sich gut. Denken Sie an die vielen Kinder, die wir machen können.
Ich will mich nur noch schnell für Sie frisch machen, ja? Denn so eine wichtige Entscheidung, so fürs Leben und so, die will ich Ihnen nicht einfach so sagen.
Heike legte die Handtücher wie eine Art Staudamm um ihre Badezimmertür herum. Dann nahm sie den Schlauch der Dusche und legte ihn behutsam auf den Fliesenboden. Langsam ließ sie das Wasser laufen, sodass sich vor der Tür ein kleiner See bildete. Heike griff nach ihrem Föhn und einer kleinen Nagelschere, mit der sie das Kabel des Föhns durchschnitt. Vorsichtig trennte sie die beiden losen Kabelenden voneinander und setzte sich wieder auf den Toilettendeckel. Behutsam steckte Heike das abgeschnittene Kabel in die Steckdose. Der kleine Stausee hatte ihren Türrahmen erreicht.
Wissen Sie, ich stelle mir gerade vor, wie Sie sich abduschen und Ihre feine, weiche Haut mit zartem Pfirsichöl einreiben.
Der Teppich, auf dem der Hausmeister saß, saugte sich langsam mit dem Wasser voll, das unter dem Türspalt in seine Richtung lief.
Bald müssen Sie es sich nicht mehr vorstellen.
Ich darf dann mit Ihnen gemeinsam duschen?
Ehepaare haben keine Geheimnisse voneinander.
Ist das ein Ja?
Sie müssen sich noch einen Moment gedulden, dann erfahren Sie es.
Der mit dem Wasser durchtränkte Teppich erreichte die Hose des Hausmeisters. Wie eine schwarze Mamba schlängelte sich das dunkle Nass um seinen Körper.
Fräulein Geißler?
Überrascht griff der Hausmeister an seine hintere Hosentasche.
Verursachen Sie immer solche Überschwemmungen beim Duschen? Ich glaube, das muss ich mal für Sie abdichten. Sonst verschimmelt hier bald alles.
Das war Heikes Stichwort.
Du kannst verschimmeln!
Schnell warf Heike das abgeschnittene Kabel in das Wasser, das sich vor ihrer Badezimmertür gesammelt hatte. Heike kauerte im Stockdunkeln auf dem Toilettendeckel. Die Sicherung war herausgeflogen. Nur langsam gewöhnten sich Heikes Augen an die Finsternis, und sie konnte schemenhaft die Silhouette der Badewanne erkennen. Tastend schlich sie zur Tür und lauschte. Doch sie konnte nichts hören.
Hallo? Hallo?
Vorsichtig griff Heike an die Türklinke und entriegelte mit der anderen Hand das Schloss. Doch die Tür ließ sich nur schwer öffnen. Der Hausmeister lag wie ein schwerer Sack vor dem Ausgang. Heike drückte sich mit aller Kraft gegen die Tür und öffnete sie einen Spalt. Vorsichtig versuchte sie, sich hindurchzuquetschen. Sie hatte es geschafft und stand in ihrem dunklen Wohnzimmer. Vor ihr lag regungslos der Hausmeister, der irgendwo den rettenden Schlüssel versteckt haben musste. Langsam beugte sich Heike zu ihm herunter. Vorsichtig tastete sie seine rechte Jackentasche ab. Doch der Schlüssel war nicht da. Ihr Blick fiel auf die Brusttasche des blauen Hosenanzugs. Der Hausmeister hatte die Augen friedlich geschlossen. Heike nahm all ihren Mut zusammen, den sie noch hatte, und näherte sich zitternd seiner Brusttasche. Der Stoff fühlte sich seltsam warm an, und Heike vergrub ihre Hand in der Tiefe seiner Tasche. Sie konnte etwas fühlen, einen warmen, metallischen Gegenstand. Es war der Schlüssel. Sie hatte den Schlüssel gefunden. Sie zog ihn ganz langsam heraus und hielt ihn erleichtert in ihren Händen. Heike schreckte auf. Der Fernseher in der Nachbarwohnung. Der Fernseher ist angegangen. Erst in dieser Sekunde wurde Heike bewusst, warum ihr die seltsame Stille so bedrohlich vorgekommen war. Plötzlich ging das Licht in ihrer Küche an. Für den Bruchteil einer Sekunde fiel Heike wieder der Stecker im Bad ein. Dann blickte sie erschrocken auf ihre Füße. Heike stand barfuß auf dem Teppich. Auf dem nassen Teppich. Heike spürte nur noch kurz den stechenden Schmerz, der wie brennende Lava durch ihre Adern schoss. Dann sackte sie leblos auf den Hausmeister hinab und lag wie eine Geliebte in den Armen ihres Verehrers. Heike war tot. Eine alte Frau stand irritiert mit einer Taschenlampe bewaffnet in einem dunklen Keller. Im Schein der Taschenlampe betrachtete sie den alten, verstaubten Sicherungskasten. Erneut drückte Frau Schuster die rausgesprungene Sicherung wieder hinein. Für einen kurzen Moment wurde das Kellergewölbe hell erleuchtet. Dann sprang die Sicherung wieder heraus und es war dunkel.
Dieses alte Haus treibt mich noch in den Wahnsinn. Diese dumme Hauptsicherung. Ja, wo ist unser Hausmeister, wenn man ihn mal braucht? Ja, von wegen. Er hätte die Elektrik im Griff.
Frau Schuster lief genervt mit der Taschenlampe durch das enge Kellergewölbe. Plötzlich entdeckte sie einen nackten Körper, der leblos in einer dunklen Ecke lag. Ängstlich strahlte sie ihn mit der Taschenlampe an. Der entblößte Mann hatte eine weit aufgerissene Fleischwunde auf dem Rücken und schwamm in einer dunkelroten Flüssigkeit. Daneben lag ein blutiger Schraubenzieher. Vorsichtig ging sie auf die Leiche zu und leuchtete ihr in die großen, weißen Augen.
Oh mein Gott! Helen! Oh mein Gott! Unser Hausmeister!
Der Dekan rutschte nervös auf der unbequemen Holzbank herum. Noch nie war ihm der Beichtstuhl so klein und bedrückend vorgekommen.
Mein Sohn, was sagst du da? Du hast einen Menschen getötet?
Ja, Vater. Ich bereue, dass ich Böses getan und Gutes unterlassen habe. Erbarme dich meiner, o Herr.
Mein Sohn, du musst zur Polizei gehen und dich stellen.
Nein, ich möchte, dass sie mir die Beichte abnehmen, Vater.
Das kann ich nicht, mein Sohn. Das ist ein zu großes Verbrechen.
Bitte, hören Sie mir zu.
Ich will es nicht hören. Du musst zur Polizei gehen.
Sie müssen mir die Beichte abnehmen. Bitte. Ich brauche Gottes Segen.
Du hast ein Gebot Gottes gebrochen. Nein, das kann ich nicht. Wenn ich deine Tat höre, muss ich sie der Polizei melden.
Nein, das kann sie nicht. Sie müssen das Beichtgeheimnis bewahren.
Ich kann so eine schwere Last nicht mit mir tragen.
Vater, ich trage diese Last seit vielen Jahren. Ich will beichten.
Beichte alles der Polizei, mein Sohn. Ich bitte dich.
Plötzlich zuckte der Dekan zusammen. Der Fremde hatte eine Pistole aus seinem Mantel gezogen und drückte sich die Waffe fest an seine Schläfe.
Vater, wenn Gott mir meine Tat nicht vergibt, dann bringe ich mich um. Hier, in diesem Gotteshaus. Ich brauche Gottes Absolution für meine Tat.
Mein Sohn, steck die Waffe wieder weg. Mach keinen Fehler.
Hören Sie mir dann auch zu?
Ja, mein Sohn, ich höre dir zu. Aber leg sofort die Waffe weg. Wir können über alles reden.
Langsam ließ der Fremde die Waffe sinken und legte sie vorsichtig neben sich auf die Bank. Der Dekan atmete erleichtert auf.
Mit dieser Waffe habe ich einen Menschen getötet.
Oh mein Gott! Das ist die Tatwaffe?
Ja, Vater.
War es ein Unfall?
Nein. Es war kein Unfall. Es war ein geplanter Mord.
Du bist also ein Mörder?
Der Mann, den ich getötet habe, war ein Mörder.
Ich will das nicht hören. Wie viele Menschen hast du auf dem Gewissen?
Ich habe niemanden auf dem Gewissen. Der Mann hat den Tod verdient.
Niemand hat den Tod verdient. Nur Gott darf uns richten.
Und wo war Gott? Dieser Mann war ein Mörder.
Aber woher weißt du das? Woher weißt du, dass dieser Mann andere Menschen umgebracht hat?
Woher? Weil er mich getötet hat.
Dich? Wie meinst du das?
Es war vor 18 Jahren. Da hat er meine Seele getötet. Für immer. Aber er hat es nicht mit Gottes Einverständnis getan. Gott hat nur dabei zugesehen. Ich aber will dafür seine Absolution bekommen. Er weiß, dass ich im Recht bin.
Ich verstehe nicht.
Dieser Mann hat mir meine Kindheit genommen. Mein ganzes Leben. Ich habe ihm dafür ins Gesicht geschossen.
Oh mein Gott.
Ja, Gott. Ich brauche Gottes Absolution für meine Tat. Ich kann nicht länger damit leben, Vater.
Immer tragen wir das Todesleiden Jesu an unserem Leib und ergänzen, was an den Leiden Christi noch fehlt. Mein Sohn, es tut mir leid, dass dir so etwas Schlimmes widerfahren ist. Aber was es auch war, Du musst dich der Polizei stellen. Du hast einen Menschen getötet. Ich kann dir nicht helfen.
Vater, ich gehe ja zur Polizei, wenn sie mir nur endlich Gottes Segen geben.
Um Himmels Willen. Ja, Gott verzeiht dir deine Tat, wenn du dich der Polizei stellst. Gott, der barmherzige Vater, hat durch den Tod und die Auferstehung seines Sohnes die Welt mit sich versöhnt und den Heiligen Geist gesandt zur Vergebung deiner Sünden. Durch den Dienst der Kirche schenke er dir Verzeihung und Frieden. So spreche ich dich los von deinen Sünden im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Dank dem Herrn, denn er ist gütig.
Ich danke dir, Herr, für die Vergebung, die ich erfahren habe. Und für den Mut zu einem neuen Beginn.
Der Herr hat dir die Sünden vergeben. Gehe in Frieden.
Danke, Vater. Danke für die Absolution. Und danke, dass ich diese Waffe nun endlich benutzen darf. Mit Gottes Segen.
Wovon sprichst du, mein Sohn?
Ich bin größer geworden, Vater.
Die Kugel bohrte sich durch das weit aufgerissene Auge des Dekans und spritzte mit seiner Wucht Teile des gelblichen Gehirns auf die Holzwand hinter ihm. Die klebrigen Knochensplitter des Geistlichen liefen wie Harz den Beichtstuhl hinab.
Vater unser, du bist im Himmel. Geheiligt werde dein Name. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Amen.
Aus beiden Kabinen des Beichtstuhls stieg langsam feiner Rauch auf. Der Geruch von angebranntem Fleisch vermischte sich mit dem süßen Duft des Weihrauchs. Ein weiterer Tag auf unserer schönen Erde näherte sich dem Ende.
Ist da noch ein Plätzchen für mich frei?
Ja, sicher.
Was kann ich für dich tun, mein Sohn?
Ich bereue, dass ich Böses getan und Gutes unterlassen habe. Erbarme dich meiner, o Herr.
Ich bin der Hausmeister hier.
Ach, dann sind Sie der Herr Helm?
Jawohl.
Ich habe einen Termin mit Dr. Ripp um 6 Uhr.
Jetzt ist es 6:15.
Ach Quatsch, da kann nichts passieren, du Schisser.
Und Sie sind sicher, dass Sie nur zur Routineuntersuchung kommen?
Ja.
Naja, weil das hier leider ganz schlecht aussieht.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Gott, der Herr, unser Herz erleuchtet, schenke dir wahre Erkenntnis deiner Sünden und deiner Barmherzigkeit.
Ja, wenn ihn das Gericht nicht wieder nach 3 Jahren rauslässt. Wegen guter Führung.
Was meinen Sie mit, Sie wissen Bescheid?
Na, dass Sie angeblich von einem Irren verfolgt werden.
Ich weiß nicht, was Sie meinen.
Oh mein Gott. Also sind wir dann tief in den Wald gelaufen. Dabei mussten wir aber schleichen, damit uns niemand dabei beobachtet.
Wer weiß, dass ich im Recht bin.
Gut, ich schwöre.
Oh mein Gott.
Gott hat nur dabei zugesehen.
Und ich bin die Prinzessin.
der Prinzessin von Eva Leon Menger.
So, das war's. Nächste Woche geht's weiter mit unserem Autor Eva Leon Menger und dem Psychokammerspiel Plan B. Auf unserem anderen Kanal, Lauscher Lounge Hörbuch, läuft übrigens gerade Papillon von Henri Charrière. Eins meiner absoluten Lieblingsbücher. Die Geschichte eines Gefangenen auf der berühmt-berüchtigten Teufelsinsel, auf die die Franzosen einst ihre Straftäter verbannten. Wir freuen uns auf deine Meinung. Rezensiere, kommentiere und empfehle uns gerne weiter. Wenn du keinen unserer anderen Podcast-Veröffentlichungen verpassen willst, abonniere einfach den Kanal Lauscher Lounge, alle Podcasts. Wort drauf.